Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Es ist Montagabend und wir starten wie immer in die Woche mit der frechsten Talkshow, die wir haben. Schlag den Groß mit der charmantesten Gastgeberin. Wenn nicht ich der Moderator wäre, müsste es du sein. Der Express-Verlegerin Eva Schütz.
Schönen guten Abend.
Freut mich, dich hier zu haben. Und mit unserem Zuckerkoschel aus der Steiermark, Gerald Groß,
Servus,
der sie jetzt entweder gleich zur Weißglut oder zur Begeisterung treiben wird, je nachdem, wie sie politisch und auch, würde ich sagen, stimmungsmäßig heute Abend aufgelegt sind. Es kann lustig werden, kann offensiv werden und es wird auf jeden Fall spannend, denn seit dem letzten Schlag den Groß Montag vor einer Woche ist einiges passiert. Wir haben eine neue Regierung bekommen, die schon absehbar war, aber noch nicht fix. Und Eva, du hast ja mehr oder weniger ohnehin vorhergesagt am letzten Montag, aber jetzt ist sie da. Die ÖVP ist, wie der Herr Schmähammer, Gernot Kulis heute sich so schön ausgedrückt hat, im Liegen umgefallen und hat sich zu dieser blau-schwarzen Regierung entschieden. Man sagt, Kickl wird Kanzler, nona. Man sagt, Stocker, der neue Superstar der ÖVP, wird nicht nur Vizekanzler, sondern auch Finanzminister, weil er der Meinung ist, wer unter ihm als Finanzminister Kanzler ist, ist ihm wurscht. Er will diese Regierung dominieren. Was sagst du denn zu dieser blau-schwarzen Regierung? Was sagst du zu diesem Dreamteam Kickl-Stocker?
Ja, es war eigentlich das, was wir alle vorausgesehen haben, nämlich eine FPÖ-ÖVP-Regierung. Was wir natürlich alle nicht vorausgesehen haben, war, dass Christian Stocker tatsächlich da überhaupt in dieses Verhandlungsteam kommt, überhaupt in diese Position kommt. Also ich hätte auf ihn in keinster Weise getippt. Aber ich finde, er macht das eigentlich recht gut.
Er macht es recht gut.
Ja, ich finde jetzt diese Pressekonferenz heute, wo diese Budgetthemen vorgestellt worden sind, das hat er ordentlich gemacht. Auch gestern dieser Auftritt im ORF.
Wo diese PR-Show da um 22 Uhr.
Richtig, ja. Wo er doch verteidigen musste, dass er jetzt diese Kehrtwende gemacht hat. Auch das hat er.
Hat er immerhin 80 Minuten Zeit gehabt dafür.
Relativ
und,
gut verteidigt.
Und keinen Einspruch von den anderen, die an dem Tisch gesessen sind.
Die Irmgard Gries hat es ein bisschen versucht, aber ist auch nicht wirklich durchgekommen. Aber natürlich schwierig für jemanden, wenn du eine Meinung da vehement über Monate vertrittst und schreist, Herbert Kickl ist mehr oder weniger das Allerletzte, er soll nach Hause gehen, du willst ihn nicht, er ist ein furchtbarer Mensch und auch sonst charakterlos und dann dich hinstellen musst und sagen musst, ich freue mich schon auf eine Regierung mit einem Kanzler Kickl. Also ganz schwierig, dafür finde ich, macht er das relativ gut.
Und das heißt, du bist ein kurzer Stocker-Fan? Na endlich, da kommt ein bisschen Spannung in diese Diskussion.
Er macht es, finde ich, besser, als man dachte. Was man jetzt auch schon sieht bei Christian Stocker ist, er möchte Vizekanzler sein, er möchte Finanzminister sein. Also diese Idee, dass er dann nur so interimsmäßig und sich dann eh gleich wieder verzupft.
Den Stich der Hafer.
Ja, der hat jetzt den Effekt, den viele haben in der Sekunde, wo sie ein bisschen zur Macht kommen und von der Reihe 2 in die Reihe 1 aufrücken, merken sie doch, dass das eigentlich ganz lustig ist und man wird sehen, was er tut. Die Idee, dass man aus dem BMF die Regierung vor sich hertreibt, ist natürlich per se ein bisschen eine Fantasie.
Und das ist sehr, sehr wichtig aus deinem Munde zu hören, weil du warst ja in diesem Kabinett eine mindestens 2 oder 3 Jahre nicht ganz unwichtige Mitarbeiterin.
Ja, das BMF hat natürlich schon formal die Möglichkeit, zu allem Nein zu sagen, aber es ist natürlich in einer Regierung völlig unmöglich, dass du da deine Regierungskollegen permanent vorführst, indem die was vorschlagen.
Also du sagst, der wird sich noch anschauen als Finanzminister.
So einfach ist es nicht, das wird ja vorher abgesprochen. Und natürlich, wenn der Kanzler dir sagt, oder die Mehrheit der Regierung dir sagt, das ist abzuwinken, das ist zu finanzieren, kannst du dich als Finanzminister schon ein paar Mal hinstellen und sagen Nein, aber irgendwann wird man sich dann fragen, ob diese Regierung irgendeine Stabilität hat. Also so einfach wird es nicht sein. Aus dem Finanzministerium
aber
kann man nicht alles
blockieren. Aus unserem Sebastian Kurz-Fan Eva Schütz ist über Nacht ein Christian Stocker-Fan geworden.
Das
freut mich zu hören.
Ja? Das ist jetzt eine
Mutmaßung. Wenn der jetzt zuschaut, der kriegt sich nicht mehr ein vor Begeisterung.
Also ja? Ich glaube schon, wenn man den Altersunterschied sieht, schließt das eine das andere nicht aus.
Gut. Gerald, bist du auch zum Stocker-Fan geworden?
Na, wo die Liebe hinfällt. Manchmal halt auf einen Misthaufen, auf einen Niederösterreichischen. Ist in Ordnung. Nein, Geschmäcker sind
ja. Wiener Neustadt.
Geschmäcker sind ja verschieden. Wenn die meine geschätzte Diskussionspartnerin Eva Schütz ihren neuen Fetisch beim Erwin Bröll-Schuss-Double findet. Nein, ist in Ordnung. Nein, feel free.
Jedem, das ist vielleicht so eine Art Vaterkomplex, den ich entdeckt habe.
Möglich.
Es wird Zeit, dass du ihm eine betonierst.
Ich würde sagen, eher Großvaterkomplex. Ja, Großväterchen, warum hast du so groß gesagt? Ist in Ordnung. Nein, passt alles. Ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, situationselastischer als der Nehammer ist er schon.
Anpassungsfähiger, könnte man sagen.
Na, Situation, also es ist wie Reptilien haben ja auch kein Rückgrat. Ja. Eine Schlange hat kein Rückgrat, wurde mir gesagt. Ja, so, das ist halt rückgratlos. Aber sei es drum, ist auch in Ordnung. Schau, die Sache ist die, 100 Tage haben Christian Stocker, Karl Nehammer, Beate Meindl-Reisinger,
immer wieder diese Versprecher, gell, vom Gerhard, der kann sich
und den Andreas Namen Babler, nicht mehr. Und Andreas Babler einen mediativen Sitzkreis gebildet im Palais Epstein. Haben Flaschen gedreht, Buffets leer gefressen, sich gegenseitig was ausgerichtet, 300 Menschen durchgefüttert über den scharfen Winter, über den November, Dezember, die Heizung ihnen gezahlt, damit sie zu Hause ja nicht heizen müssen und den Kühlschrank nicht voll machen müssen. Und nach 100 Tagen kommen sie zum Ergebnis, sie wissen nicht, wie sie das Budget sanieren sollen. In Ordnung. Der Herr Stocker, der Herr Nehammer, alles. Dann kommt plötzlich Zaubermeister Herbert Kickl mit dem Zauberstab, holt die ganzen Pestvögel, die schwarzen Pestvögel zusammen und erklärt ihnen in drei Tagen, wie man Budget saniert. Mit schon wieder, liebe Gott, am siebten Tage hat er dann die Erde endgültig geschaffen.
Mit ihren Vorschlägen noch dazu.
Die Vorschläge, die Zahlengrundlage war ja insofern sehr spannend in diesen 100 Tagen, dass uns ein österreichischer Finanzminister, zuerst der Herr Magnus Brunner und dann dieser Herr Mayer, ja, wo du auch glaubst, Graf Dracula tot, aber glücklich irgendwie, wenn du es dann anschaust, dass die uns erklärt haben, sie haben auf Knopfdruck nicht die österreichischen Budgetzahlen. Sie müssen sich erst aus Brüssel unsere österreichischen Budgetzahlen schicken lassen im Zeitalter der Technologisierung. Nein, ich bin noch nicht fertig. Und dann kommt der Herbert Kickl daher und sagt, wir sind der stabile, staatstragende Part, die ÖVP ist der Staatszersetzende, der Demente, der Vergessliche. Und der Herbert Kickl saniert in 3 Tagen den Schuldenberg der ÖVP. Jetzt könnte der Stocker hergehen und sagen, der hat ja auch Parteifinanzen, 7 Millionen Schulden in der ÖVP. 7 Millionen sind ja auch flach wie Holland. Jetzt sollte der Stocker, wenn er gescheit ist, auch den Kickl bitten, ob er nicht auch noch die ÖVP-Parteifinanzen sanieren kann, nachdem es die ÖVP die ehemalige Wirtschaftspartei nicht mehr kann. Wäre ja ein Vorschlag, oder?
Also erstens mal hat das Finanzministerium natürlich jederzeit auf Knopfdruck diese Zahlen. Das
wissen wir ja ohne dies. Konntest du
man zugreifen? Hätte sie relativ schnell eruieren können. Ja. Und der Gunter Meyer, der Sektionschef in der Steuersektion ist, der hatte sie ganz sicher auch. Also da musste nicht mal in der Budgetsektion sein. Die hatte an und für sich jeder, dass man diese 6,4 Milliarden, ich glaube 6,39 Milliarden, relativ leicht sozusagen im nächsten Jahr sanieren kann. Das haben wir jetzt auch alle
schon über die letzten Jahre
gewusst. Und wie das Herbert Kickl dann auch de facto gelingt, das zu tun. Also der nimmt jetzt einfach die Vorschläge auf, die er sowieso schon lange am Tisch lagen, die aber an der SPÖ gescheitert sind, die bringt er jetzt wieder ins Spiel. Es sind doch durchaus
das
sinnvoll.
Das ist ja fast eine Liebesheirat, muss man sagen.
Von der ÖVP und der FPÖ.
Und ÖVP.
Inhaltlich ganz
plötzlich
sicher.
Plötzlich sind die inhaltlich komplett d'accord, ne?
Inhaltlich ist es sicher eine Art große Übereinstimmung. Und bei Christian Stocker muss man sagen, der hat natürlich diesen Standpunkt von Karl Nehammer vertreten, auch vertreten müssen. Das musst du auch, wenn du Generalsekretär von einem Bundeskanzler wirst. Du bist ja das Sprachrohr dieses Kanzlers. Ob das seine persönliche Meinung war, das wissen wir nicht. Jetzt hat er mehr Freiraum. Und ich glaube, er hat auch, und das finde ich schon positiv, eine große Vernunft. Also er bemüht sich wirklich, den Eindruck hatte man heute, dass er da was Sinnvolles tut, dass es nicht unbedingt zu Neuwahlen kommt, die der ÖVP nicht gut tun würden. Das wissen wir jetzt eh alle.
17%,
keine Frage, der Druck ist relativ groß, aber trotzdem möchte jetzt auch in Österreich nicht jemand wieder Neuwahlen und einen Stillstand.
Ich habe vor wenigen Monaten gewitzelt und gesagt, die ÖVP kann ja außerparlamentarisch tätig werden. Also 5% Hürde, 4,99 und ab durch die Post. Ja. Das heißt, die ÖVP hätte ja bei Neuwahlen die Chance, auch aus dem Parlament zu fliegen. Es geht ja schon lange nicht mehr um die Regierung, es geht in Wahrheit um den Nationalrat. Nicht einmal der Peter Pilz war mit seiner Zack-Zack-Partei so der Letzert benannt wie die ÖVP mittlerweile. So, in Wahrheit also ist ja das,
was die Masse
der Herbert Kickl rettet in 3 Tagen das österreichische Budget und die ÖVP auch noch mit.
Na, ob
der
Herbert rettet, Kickl, das werden wir noch
sehen. Ich sag dir was, rettet, am Ende werden sie in St. Blöden, im Herrgottswinkel, dort wo die Wachsfigur vom Erwin noch steht, werden sie den Kickl hinstellen und sagen, heiliger Herbert, du hast uns gerettet in höchster Not.
Die sehen das anders, weil die sehen den Christian Stocker als Retter, als neuen Finanzminister. Was hältst du denn von dem generell als Vizekanzler und was hältst du von ihm als
Ich muss dir jetzt einmal ehrlicherweise sagen, er hat einen respektvollen Umgang. Ich bin da draußen vor deinem Studio, ich bin einmal in meinem politischen Leben, in meinem außerpolitischen Leben, einmal Karl Nehammer begegnet. Er hat es nicht geschafft, einen Gruß zu erwidern. Das musst du einmal zusammenbringen. Ich bin da draußen gestanden mit der Randy Wagner vor 4-5 Jahren und die Randy ist hergekommen und sagt, grüß Gott, Herr Groß, ich meine, Sie fotzen mich schon ordentlich her, aber Sie machen es ja hin und wieder mit Witz und ganz respektvoller Umgang. Er hat es nicht einmal geschafft, einen Gruß zu erwidern, der Karl Nehammer, nur damit man einmal einschätzen,
wie du beleidigt,
aber du in keinster Stocker. Weise. Der ich muss Stocker sagen, dass der Stocker da draußen gestanden ist, vor Monaten, nicht nur, wir haben ein normales, kurzes, 3- bis 5-minütigen Smalltalk gesprochen, über die Politik, wie es derzeit ausschaut, etc. Komplett cool. Also er steht, das stimmt.
Also der gefällt.
Das möchte ich, nein.
Entschuldige. Sagt er, das auch
wenn
das
wenn ich auf alte, glotzerte Männer stehen würde, hätte ich dir schon längst einen Heiratsantrag gemacht.
Ja, er hat doch so Haare, das ist
aber,
doch jetzt einfach unruhig. Aber
was ich, Glatze, Scherz,
Grandfather I'd like to, eh schon wissen, so weit sind wir noch nicht. Gell? Also alt bin ich mit 47 selber, da brauche ich keinen alten Lotter zu Hause. Und schon gar nicht den Herrn Stocker. Aber jetzt retour, ich muss sagen, respektvoll. Und was man auch sagen muss, das stimmt, er hat es geschafft, binnen von wenigen Tagen in diesen Flohzirkus, was die ÖVP ist ja derzeit, so wie ein Bauernquagel, ja, der sechs Wochen im Kühlschrank liegt. Der fängt so langsam zum Stinken und zum Zerfließen.
Ja, aber der wird eher genau hart nach
und
sechs
er,
Wochen.
Nein, in dem Fall, er bringt eine Stabilität jetzt rein. Das muss man sagen. Die ÖVP hat sich binnen weniger Tage hinter ihm scheinbar versammelt. Ich weiß nicht, wo die Heckenschützen sind, werden wir schon noch sehen, haben sich scheinbar versammelt. Und er bringt jetzt eine gewisse Ruhe in eine zutiefst kaputte und gedemütigte Partei. Nur eins möchte ich auch sagen, in 2 Wochen haben wir niederösterreichische Gemeinderatswahl. Da weiß ich nicht, ob das der Herr Stocker und die Hanne Mickleitner, die ihn schützt, überlebt. Also, boah.
Glaubst du, die zerlegt es dort?
Entschuldige, das wird ein sogenanntes Blutbad.
Über das reden wir auch.
Hast du Horrorfilme angeschaut?
Ja, über das reden
wir auch. Wo es überall ausspricht. Genau das wird kein
wieder Neustart. Ich möchte gerne aus deinem Munde hören, dieses Blau-Schwarz ist eine optimale Regierung für Österreich?
Also ich persönlich sage, für mich ist es die optimalste Regierung. Warum? Weil ich den Wählerwillen respektiere, das habe ich in meiner aktiven politischen Karriere getan, immer gesagt habe, im Erfolgs- und im Misserfolgsfall, der Wähler hat recht und es die Umsetzung eines Wahlergebnisses ist. Und außerdem freut es mich, dass die Freiheitliche Partei erstmals seit 1945, seit dem demokratischen Österreich, der Zweiten Republik, den Kanzleranspruch hat und die Führungsfunktion übernimmt. Und wer in der Alleinregierung Herbert Kickl, der Steigbügel heute ist, wer bin ich, das zu entscheiden? Das muss der Herbert selber entscheiden.
Liebe Eva, ist das für dich auch die optimalste Regierung oder gehörst du zu denen, die sagen, die ÖVP ist umgefallen, die hat einen Gartenschlauch statt Rückgrat, das ist grauenvoll, wie die den Kickl da hinten hineinkriechen und es wird diese Partei zerreißen.
Ja, ich glaube, ich muss mir jetzt differenzieren. Die ÖVP hat diese Strategie, Herbert Kickl auszuschließen, die sie schon vor der Wahl mit Karl Nehammer gehabt haben. Das war, glaube ich, ein schwerer Fehler. Es macht einfach keinen Sinn. Eine Partei, von der schon absehbar ist, dass sie sehr stark werden wird, dass sie wirklich gewinnt, hat man noch nicht so absehen können. Aber eine Partei, mit der man inhaltlich sehr viele Überschneidungsflächen hat und die sich eigentlich als Regierungspartner, nämlich in dem Fall, da die SPÖ mit Andreas Babler sehr links ist, zurzeit eigentlich auch als einziger Regierungspartner sinnvollerweise anbieten würde, ob man den Herrn Kickl jetzt mag oder nicht, sei einmal dahingestellt, einfach von vornherein aus rein wahl- und machtstrategischen Interessen auszuschließen. Das ist einmal eine fundamentale Fehlentscheidung. So, jetzt hast du diesen Fehler gemacht, anstatt dass du jetzt nach den Wahlen zurückruderst und sagst, okay, gut, also aus Volksressort, ich opfere mit meinen persönlichen Ressortements, wie auch immer, wir verhandeln zumindest mit dem Herrn Kickl, machst du das auch nicht, sondern bleibst drauf auf dieser Idee, obwohl du schon siehst, der Herr Babler bleibt, weil man hat ja auch öfter gedacht, der Babler nach diesem Misserfolg bei der Wahl wird gehen. Das war die große Hoffnung der ÖVP, dass man sich denkt, okay, jetzt kommt wieder eine pragmatischere SPÖ-Führung zurück, mit denen geht es vielleicht. Das passiert nicht, man bleibt weiter auf diesem Fehler drauf, sondern passiert das, was eigentlich alle kommen gesehen haben, wir alle und eigentlich jeder vernünftige Mensch, es funktioniert nicht. Und dann tritt der Nehammer zurück. Also was jetzt passiert, wäre eigentlich schon vor den Wahlen vernünftig gewesen. Natürlich, es gibt in Österreich eine bürgerliche Mehrheit, der Wähler will es umzusetzen. Die inhaltlichen Überschneidungen sind relativ groß. Natürlich ist eine Regierung ÖVP, FPÖ oder jetzt im FPÖ-ÖVP inhaltlich mit Abstand am sinnvollsten. Also, und hätte man es intelligenter gemacht, wäre es vielleicht noch immer eine ÖVP-FPÖ-Regierung. Aber mit der Strategie hat man sich da halt ins Ausgeschossen.
Also bist du ein Fan dieser Regierung, aber bist du auch noch ein Fan der ÖVP? Oder ist dir die ÖVP jetzt, weil sie so umgefallen ist,
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das war eine völlig notwendige Kurskorrektur. Wenn man einen Fehler macht, macht es ja keinen Sinn, wenn man diesen Fehler kontinuierlich fortsetzt, nur damit man nicht umfällt. Ich glaube, die ÖVP hat jetzt natürlich erstens mal das Problem, dass sie zwei Lager hat, nämlich die, denen man jetzt über Monate lang indoktriniert hat, dass eine Koalition mit der FPÖ sinnlos ist. Die Hälfte glaubt das mittlerweile wirklich. Also da gibt es auf jeden Fall ein großes Lager in der ÖVP, die das nicht wollen. Nona nicht. Man hat es ihnen jetzt ja fast ein Jahr lang erzählt, was das für ein absoluter Albtraum ist. Und auf der anderen Seite das Lager, das natürlich Angst hat, dass die ÖVP jetzt langsam in der FPÖ aufgehen wird und eigentlich ihre Daseinsberechtigung verliert.
Und das dritte Lager?
Wird sie das?
Sebastian Kurz kommt auf, das dritte Lager, weiß ich nicht, die sagen, mit Sebastian Kurz wäre das einfacher gewesen. Wird Sebastian
das vertrickst
Kurz,
du das leider.
Nicht unbedingt. Ich glaube, Sebastian Kurz wäre als Vize hinter Herbert Kickl extrem schwierig gewesen, weil du hast dann zwei Menschen, die einen enormen Machtanspruch haben und das ist einfach für eine Regierung, glaube ich, extrem schwierig.
Gut. Also wir fassen zusammen, die Eva hat plötzlich ihren Respekt, Liebe wäre übertrieben, will ich dir auch nicht unterstellen, ihren Respekt oder ihre Achtung vor Christian Stocker gefunden und sagt, er ist viel besser, als sie sich gedacht
hat. Er macht es, finde ich, jetzt nicht schlecht und er macht es vernünftig vor allem. Ja. Ne?
Und sie ist der ÖVP für den Umfaller nicht böse?
Überhaupt nicht. Also wenn man einen Fehler korrigiert, wenn man einfach einsieht, dass man nicht recht gehabt hat, das muss ja jedem Menschen und jeder Partei zugestanden werden, ist es sinnvoll, wenn man das einsieht und es anders macht. Das ist ja völlig sinnlos, auf einem sinnlosen Weg so lange zu bleiben, bis man sich so weit verirrt, das stimmt, dass man nie wieder zurückkommt.
Wunderbar. 1:0 für Eva Schütz. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Ich muss ja zusammenfassen. Schlag den Groß.
Ja, du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Du musst nur moderieren.
Die Noten muss ich vergeben. 1:0 für Eva Schütz. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir frischen Mutes zurück zur Runde 2 und zur Frage, was ist mit dem Budget passiert? Welcher Zaubertrank oder Wundertrank hat da plötzlich uns vor dem EU-Verfahren gerettet? Und was gibt es sonst noch alles in dieser Regierung, das jetzt angegangen wird? Wir sind gleich da.
Parteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und da sind wir wieder. Zweiter Einstieg am Montag in einer spannenden politischen Woche, die heute mit der Pressekonferenz Kickl und Stocker begonnen hat. Nicht? Eine gute Woche beginnt mit einem sanierten Budget oder so, hat es einmal geheißen.
Krasser.
Genau. Und die am kommenden Sonntag dann mit der burgenländischen Landtagswahl endet. Darüber reden wir im nächsten Einstieg. Jetzt einmal über das Budget. Lieber Gerald, wie siehst du denn das? Hudri-Wudri, Zauberstab, Kickl und 6,3 Milliarden sind weg oder wieder da, je nachdem, wie man sieht.
Schau, es ist das, was die Freiheitliche Partei immer wollte, was im Übrigen mit der ÖVP deckungsgleich ist, ausgabenseitig in einer Zeit, wo die Wirtschaft leidet. Weil die Wirtschaft ja kein abstraktes Konstrukt ist, sondern die Arbeitnehmer sind Wirtschaft, die Arbeitgeber sind Wirtschaft, ja selbst die Gewerkschafter sind Wirtschaft und auch die Konsumenten sind Wirtschaft. Jeder ist Wirtschaft. So, wenn du diese Wirtschaft, die jeder ist, weiter schädigst, schädigst du das gesamte Staatsgefüge, inklusive ja dem solidarischen Gesundheitswesen, dem Sozialwesen. So, das hat man erkannt. Zwei Parteien, zugestanden. ÖVP kommt zum Heureka-Moment. Die Erleuchtung hat ihnen der heilige Herbert gebracht. Ja.
Naja.
Ja, aus Bethlehem,
aus
Stall.
Sagen, der heilige
darüber
Herbert
ist der,
ihnen
die der Stern und der, unheilige und, der Morgenstern, und der Morgenstern des heiligen Herbert ist beim Stocker eingedonnert und seitdem ist er intelligenter. Ist auch in Ordnung so. Jetzt kommt man zur Budgetsanierung, ausgabenseitig. 6,3 Milliarden im ersten Schritt, um das Defizitverfahren abzuwenden. Warum ist es so wichtig, das Defizitverfahren abzuwenden? Weil in Wahrheit die Refinanzierungskosten dadurch nur in die Decke geschossen werden, die Zinsen etc. Das heißt, der österreichische Steuerzahler zahlt ja nicht bitte in Zukunft dann 60% Steuern, wenn es noch den Roten gegangen wäre, dafür, dass wir in Wahrheit nur Zinsendienst leisten, sondern es geht darum, das Defizit wirklich zurückzudrängen. Wir kommen unter... Ist das der Sebastian Kurz aus Abu Dhabi?
Der Stocker war das.
Oder,
der Stocker. Stocker wollte sich bedanken.
Oder,
Stocker.
Oder,
Christian
oder,
Stocker.
Oder, also, Stocker. oder der Karl Nehammer, der einen Job braucht. Kann ja sein. Möglich.
So.
Also, das ist jetzt einmal in Ordnung.
Ja?
Das ist jetzt einmal in Ordnung.
Ich kann ihn gleich mitbringen als Verleger.
Das ist in Ordnung.
So, bitte, weiter geht's.
Das funktioniert. Wo spart man ein? in diesen weltanschaulichen Themen, Klimawandel, Hysterie etc. Das ist einmal gut so. Das haben wir das erste Jahr erledigt. Aber jetzt folgen noch 4 Jahre. Und da sage ich jetzt, kommt es zu einem Knackpunkt.
Das erste Jahr ist noch nicht erledigt, weil diese 6,3 sind es ja nicht. Da sollen jetzt ja 1 Milliarde aus dem Medienbereich noch dazukommen. 500 vom ORF, 500 angeblich von
den anderen Medien. Nein, falsch. Weil 2025 die ORF-Zwangsgebühr bereits vorgeschrieben ist. Das hat sie jeder Haushalt bereits bekommen. Das heißt, 25 ist sie vorgeschrieben, 26 soll sie fallen. Das heißt, du wirst jetzt im Frühjahr oder im Herbst im Nationalrat einen Beschluss fällen, dass die Zwangsabgabe wegfällt. Für dieses Jahr ist sie schon vorgeschrieben. Du kannst das nicht mehr rückwirkend, das wird nicht funktionieren, warne ich nur davor, bevor man nicht einen Pfusch macht bei der Nummer. So, das heißt, nächstes Jahr wird zum Beispiel dann 500 Millionen, 700 Millionen für den ORF-Budget schlagen. Das heißt, du musst nächstes Jahr 6,8 Milliarden einsparen. Wie sparst du 1,8 Milliarden ein? Ich habe sie schon einmal
gesagt. 6,8, nicht?
Nein, ey, du hast 1,9 Milliarden Asylkosten im Jahr. 1,9 Milliarden Sozialkosten im Sinne des Asyls der Migration. Da wirst du nicht, die 1,9 werden wir nie wegkriegen. Aber die Hälfte kriegen wir weg. Die Hälfte kriegen wir weg.
Nicht einmal träumen.
Ich weiß nicht, warum wir noch immer zigtausende Ukrainer bei uns haben, obwohl 2/3 des ukrainischen Staatsgebiets kriegsfrei ist und der Herr Donald Trump uns nächste Woche den Frieden mit dem Herrn Putin diktieren wird. Und wir noch immer glauben. Nein, es wird genauso kommen. Dann hat es geheißen, die Syrer werden alle zurückkehren. Das hat ja der Herr Kahner gesagt, das hat ja der Herr Nehammer gesagt. Da sind 100.000 Syrer bei uns im System in die 1,9 Milliarden drin. Wenn wir dort 70.000 wegbringen, sparen wir auch ein.
Das
sollte der neue Innenminister. Ja, doch, doch, genau das. Dafür, nein, Achtung. Dafür hat man. Dafür hat man. Und das sollte jeder wissen.
Also, wenn das Budget so saniert
ist, für eine starke Demigration. Nämlich die Migration zurückzuführen in die Herkunftsländer, hat man auch die Freiheitliche Partei gewählt, aber auch die ÖVP. Das heißt, an dem wird sie gemessen. So, dann hast du das Problem Sky Shield. 6 oder 7 Milliarden Euro für ein NATO-Bündnis.
Vertrag ist unterschrieben und 6 Milliarden.
Das heißt, das Geld hast du nicht. Das Geld hast du nicht, also kannst du es auch nicht ausgeben.
Ja, ja, aber die sind ja nicht budgetiert.
Nein.
Die haben sie ja mit allen möglichen Tricks
aus dem Budget hinausgehabt. Dann kommt es einmal weg. Dann wird es nicht schlagen.
Ja, aber das entlastet das Budget nicht, weil sie noch.
Also ich hoffe, die können.
Nein, aber es belastet es nicht.
Ich hoffe, die können besser rechnen als du. Auf jeden Fall besser rechnen und deshalb 2-0 kann die Eva Schütz, weil die war ja 2 Jahre im Finanzministerium. Und jetzt sag uns einmal, Eva, ist es tatsächlich so einfach, die 6,3 Milliarden einzusparen, wie sich das der kleine Gerald aus der Südsteiermark vorstellt? Oder ist das ein bisschen kompliziert?
Ich glaube, es ist schon möglich. Die 6,39 sind nicht so kompliziert. Auf der einen Seite ist diesen Klimabonus mit den 2,5 Milliarden. Da darf man halt nur eines nicht vergessen. Der Klimabonus war ja eine Gegenmaßnahme für die Belastung durch die CO2-Besteuerung. So, dass man am Ende
die bleibt ja, das haben wir heute schon erfahren.
Also, ne? Man hat jetzt das gemacht, was wir schon oft in Österreich erlebt haben. Wir machen eine neue Steuer, geben den Leuten aber was anderes dafür. So, und dann fällt das andere dafür leider weg und die Steuer bleibt.
Und wir sind die Dummen.
Wir sind die Dummen, das ist eigentlich der Hund bei jeder Steuer, dass man immer zuerst eine Ausgleichsmaßnahme hat und am Ende ist die Ausgleichsmaßnahme weg.
Also beginnt die neue blau-schwarze Regierung schon mal mit einem Taschenspielertrick, muss man ganz ehrlich sagen.
Naja, zumindest ist das, was man den Menschen versprochen hat, aber da kann wieder die FPÖ nicht viel dafür, sondern das waren eben die Grünen, Schwarz-Grün. Das wird jetzt eingesiedelt. Also de facto ist jetzt die CO2-Steuer ohne Gegenmaßnahme eine massive Steuererhöhung gewesen. Das ist das eine. Und beim anderen hast du dann natürlich in der Bildungskarenz noch einmal in etwa 500 Millionen Euro, ist auch nicht so wenig, was man sicher auch
dann
diskutieren.
Dann bist du bei 2 Milliarden im Optimalfall.
Ja, was man auch diskutieren kann, ist das Klimaticket. Mit diesen 400 Millionen, da muss man sich schon fragen, also prinzipiell eine gute Idee, aber meine Kinder brauchen kein Klimaticket. Also das sollte schon sozial treffsicher gestaltet sein. Es gibt sicher Menschen, die können sich ihr Klimaticket auch kaufen. Überhaupt ist dieses Gießkannenprinzip, dass man immer allen alles gibt, finde ich relativ sinnlos, weil es gibt durchaus auch einige, die das selber bezahlen können und sollen. Also diese Idee, dass man da ständig irgendwas herschenkt, ist, glaube ich, relativ sinnlos. Also und da sieht man es bei den Kosten für die Asylwerbung. Aber gebe ich dir theoretisch schon recht, aber da stellt sich halt die rechtliche Frage auch bei den Syrern, wie bekomme ich diese Menschen auf der jetzigen gesetzlichen Grundlage mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention, wie bekomme ich sie raus?
Eine kurze Frage.
10.000 bald, 100.000 schwer, würde ich einmal sagen.
Ja. Eva, warum nimmt Österreich 100.000 Asylwerber im Jahr auf und mehr, bis 200, am Höhepunkt 219.000 vor 2 Jahren? Und warum schafft Ungarn nur 24?
Ja, weil die andere Anreizsysteme geschaffen haben.
Ja,
da gebe
spannend.
Ich dir schon recht. Aber
spannend. So. Dann kommen wir jetzt einmal drauf. Wir zahlen halt einfach einer syrischen Asylbewerberfamilie keine 4.800 Euro mehr.
Ja, ja.
Da brauchen wir nicht über das Klimaticket diskutieren. Da sagen wir mal, 4.800 Euro ist ein Pull-Faktor. Ja? Für alle armutsgefährdeten Länder dieser Erde.
Stimmt.
Alle Armen vereinigt euch in Österreich. Im kleinen Österreich. So. Das geht nicht. Wir können Österreich ist nicht der Haupt, und Deutschland auch nicht, im Übrigen der Hauptfinanzierer für armutsgefährdete Länder. Wir sind nicht der dritte Weltladen, der Tante dritte Weltladen.
Nein, damit es wirklich 3:0 steht, gegen dich erklären, wie sie von den 2,5, die sie uns bis jetzt aufgezählt hat, war ja sehr anständig und sehr interessant, auf 6,3 Milliarden kommt, der Föhn nach meiner Rechnung,
knapp 4 Milliarden. Diese 3 Milliarden, die die IV ja heute auch moniert hat an Klimaförderungen beziehungsweise an Förderungen für zum Umstellen auf klimafreundliche Innovationen, auch da kann man natürlich...
Die
wirst
du auch einkassieren, die Hälfte so in etwa.
Naja, die Frage ist halt, ob du diese Klimaziele so belässt, wie du sie jetzt hast, weil Österreich hat ja eine Art Goldplating betrieben, hat sich ja wieder deutlich ambitioniertere Ziele als die EU vorgenommen.
Also dafür brauchst du wieder Förderungen. Holen, dann bist du mal bei 3,5 Milliarden. Dann fällt aber noch immer 3
Milliarden. Dann ist die Frage, wie du in dieser UG 53 die Zinsen berechnest. Da ist man jetzt von einem mehr oder weniger Worst-Case-Szenario ausgegangen. Das heißt, du hast ein bisschen weniger Zinsen zu zahlen. Aber das Wichtigste ist, da gebe ich dem Gerald Groß völlig recht, dass man dieses Defizitverfahren abwendet. Das ist natürlich völlig sinnlos, wenn es ein
Downgrade... Aber es fehlen noch 3 Milliarden. Wer erklärt uns denn, mir denn und uns allen und vor allem unseren Zusehern, wie wir jetzt die restlichen 3 Milliarden da auftreiben?
Das wird der Herr Kickl und der Herr Stocker machen in Zukunft, aber es wird wahrscheinlich de facto wirklich weitere Förderungen geben, die man sich überlegen wird, ob die sinnvoll sind, und die werden wahrscheinlich eher im Umweltbereich sein, würde ich sagen.
Also Umwelt.
Was wir uns allein, jetzt muss ich da ehrlicherweise sagen, weißt du, was das Problem bei der ÖVP ist? Die ÖVP betreibt ja keine Klientelpolitik mehr.
Nein, nein, das ist ja das Problem.
So, die ÖVP hatte die Bauern schon längst nicht mehr vertreten. Ja. Die ÖVP hat die Unternehmer nicht mehr vertreten. Weißt du, was die ÖVP immer vertreten hat? 200-300 Leute im Land, die es eh schon sich gerichtet haben. Davon sind 5 oder 6 in den Medien sichtbar und die restlichen 195 gehen bei ihnen ein und aus und machen das. Ich habe das erlebt in der Regierungstätigkeit im Sozialministerium, wo ein einziger ÖVP-Beamter es zustande gebracht hat, dass die Hackler-Regelung am Ende dem Herrn Parlamentsdirektor zugute gekommen ist. Der ist dann in Pension gegangen. Und der Herr Sektionschef. Das haben wir einem Beamten im ÖVP-Club zu verdanken gehabt. Ich sage nicht wer, aber dieses Gesetz hat dann sogar seinen Namen gekriegt im internen Kreis. Mhm. Das heißt, die ÖVP macht ja keine Klientelpolitik mehr für ein paar hunderttausend Unternehmer, ein paar hunderttausend Bauern. Nein, nur mehr für die kleinste Klientel 200-300 Haberer. Und die 200-300, die sitzen dort wie die Zecken in Wahrheit und saugen. Den ganzen Tag saugen die. Sind schon so fett, kannst du schon ausdrucken. Sie saugen. Und die musst du von der Herdplatte nehmen. Das heißt, diese Zeit, das erlebe ich in der Steiermark auch. Da kugelt, überall, was du ein Loch aufmachst, kugeln lauter Schwarze außer. Wie der Morast aus dem Kanaldeck. Quillt es heraus, überall quillen Schwarze außer. In Graz, 1,7 Milliarden hat die Stadt Schulden. Überall, wo die ÖVP Schulden. Die Steiermark hat das höchste Budgetdefizit von meinem Drechsler gehabt. 7 Milliarden. Im Bund 100 Milliarden. Aber viele Experten, die alle irrsinnig viel kosten. Diese ganzen Versorgungsgremien und das Ganze, da kannst du einmal voll einschreiben. Was ich auch der Meinung bin, bitte, was machen wir? Die Freiheitliche Partei hat eine gute Idee gehabt. Versehen wir Gesetze endlich mit Ablaufdatum und entbürokratisieren wir. Da ist im System, was da an Arbeitskräfte gebunden ist, mittlerweile muss ein Gastrobetrieb, ich sag dir was, ein Gastrobetrieb muss 700 Seiten Brandschutzverordnungen durchlesen, ein mehrwöchiges Seminar machen, das an Brandschutz in Wahrheit am Ende noch versteht. Da werden Betriebe belastet, die Gastrobetriebe werden belastet, die Dienstleistungsbetriebe werden belastet. Entbürokratisieren, da sind Milliarden in dem Bereich frei, weil wenn die Wirtschaft dann wieder auch anspringt, und das wird sie tun, und wenn es wieder interessant wird, Löhne zu zahlen, Unternehmer zu werden, dann haben wir mehr Steuereinnahmen.
Liebes Zuckergoschel, also ich sehe schon, du wirst das 2:0 der Frau Schütz nicht verhindern können, weil du kannst uns nicht erklären, wie die restlichen 3 Milliarden eingespart werden. Macht nichts.
Ah, ich habe eine Idee. Fangen wir mal bei der Medienförderung
an.
Schauen wir mal, dass ihr alle ein bisschen abnehmt. Ja, so ein bisschen, eine sogenannte Diät, eine Mediendiät fangen wir an. Ja.
Was wird? Ja, vor allem die Frau Schütz kriegt ja auch so, wir kriegen ja so wahnsinnig viel Medienförderung.
Aber das ist natürlich ein guter Punkt. Würde man den ORF einmal diese monopolistische Stellung
nehmen,
die aufgrund der 750 Millionen Förderung hat, dann bräuchten alle anderen Medien überhaupt keine Medienförderung mehr.
Weil sagt der ORF, der ORF, der einzige öffentlich-rechtliche Auftrag, den der ORF erfüllt, ist ORF 3. Der Rest ORF 1 und ORF 2 ist vorbei und ORF 1 spielt vor der ZIP überhaupt nicht mehr. Ja, sie haben sich jetzt angepasst an ihre neue Sehergruppe, aber das ist auch eine sterbende. Hast du schon mal überlebt vor 19.30 Uhr vor der ZIP die zwei Werbungen? Neratin, damit der Zug wieder in den Tunnel fährt, oder Vagisan gegen Scheidentrockenheit? Ich meine, entschuldige, die machen Fernsehen für 80-Jährige.
Ja,
naja, ist ja alles in Ordnung. Aber das ist ja auch eine sterbende Konsumentengruppe.
Nicht gleich ganz 2:0.
Habt ihr es noch nicht gesehen? Nein, Neratin und Vagisan, der Werbeschlager bei ORF.
Ja, bitte komm.
Ja, naja.
So, darf ich eine Entscheidung?
Ja, ORF hat ja nicht mehr alle Zeit.
Kannst du uns bitte ansatzweise ein paar neue Leuchtturmprojekte dieser neuen blau-schwarzen Regierung nennen?
Warum soll es ich dir nennen?
Ja, weil schlag den Großhalt.
Es wird die neue Regierung schauen. Diese Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die 100 Tage der Vergangenheit aufzuholen und in 3 Wochen ein solides Regierungsprogramm auf den Tisch zu legen. Mhm. Ich bin, du hast heute gesagt, ich wäre, weiß ich nicht, im Ohr vom Herrn Kickl oder er bei mir. Ich glaube, vor Weihnachten haben wir uns das letzte Mal frohe Weihnachten geschickt.
Echt,
so wie ich dir auch im Übrigen.
So bewölkt ist das Verhältnis derzeit?
Nein, aber wir haben immer eine respektvolle Distanz gehabt. Aber von dir habe ich nicht einmal eine Antwort gekriegt auf meine Weihnachtsgröße. Ja, nur so zu deinem, nein, null! Das war im Wurscht. Frohe Weihnachten, die habe ich sogar angerufen.
Ich habe nicht angerufen,
weil ich nicht da war. Das wird diese Regierung die nächsten 3 Wochen auf die Beine bringen. Okay?
Was wird sie auf die Beine?
Ihr Regierungsprogramm. Und das wird ein Regierungsprogramm sein,
du für
wo man.
Projekte?
Ich glaube, dass die Abschaffung der ORF-Gebühr für mich, 250 Euro Einsparung pro Haushalt, ein Leuchtturmprojekt ist in Österreich.
Noch?
Ich bin der Meinung, wenn wir unsere Grenzen endlich dicht machen und die illegale Migration nach Österreich unterbinden, Dublin 1 und Dublin 2 umsetzen, den Pull-Faktor in der Sozialleistung minimieren, dass das ein Leuchtturmprojekt ist. Ich bin der Meinung, wenn wir in dem Bereich Migration und Asyl jene, die keinen Aufenthaltsstatus mehr haben sollten, endlich aus dem Landes bringen, dass auch, also Herbert Kickl, nicht Einreisezentren, sondern Ausreisezentren, dass das auch ein Meilenstein ist. So unmenschlich das auch klingen mag, aber wir dürfen unsere Gesellschaft nicht spalten. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir diese Klimahysterie abbauen und dafür einen echten Umweltschutz in dem Land, wieder einen sinnvollen Umweltschutz einführen, dass das auch eine richtige Maßnahme auch für den Tourismusstandort ist. Wenn wir die Schulden in den Griff bekommen, die uns die ÖVP im Übrigen hinterlassen hat, die sogenannte Wirtschaftspartei, dann ist das ein Leuchtturmprojekt, weil dann gibt es den nächsten Generationen wieder Zukunft, meine lieben Freunde. So. Und was fällt mir noch?
Zur Bildung fällt da nichts ein, zur Wirtschaftsoffensive fällt da nichts ein. So wie der FPÖ zur Bildung und zur Wirtschaftsoffensive noch, ich sage noch, nichts einfällt.
Wichtig, glaube ich, ist die Kostensenkung
beibehalten. Wir haben Riesenprobleme. Wir haben eine ungelöst, ich weiß nicht, ob es im Regierungsprogramm überhaupt Niederschlag findet. Ich habe keine Informationen dazu. Ich rede da nicht über ungelegte Eier. Ich würde mir erwarten, sagen wir so, niemand hat von mir eine Botschaft verdient, aber ich würde mir erwarten, dass das Pflegethema endlich in den Griff genommen wird. Warum? Weil wir in Wahrheit mittlerweile eine Unfinanzierbarkeit der Pflege durch alle 9 Bundesländer haben und die Pflege immer länger dauert. Und was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir die Gesundheitspolitik endlich in den Griff bekommen und endlich schauen, dass wieder mehr Menschen, Pfleger und medizinisches Personal im System sind und die Spar- und Schließorge der Länder wir endlich unterbinden. Das ist für mich essentiell. Natürlich, da brauchen wir nicht reden, aber das ist jetzt eine Überschrift, natürlich will ich eine entbürokratisierte freie Wirtschaft haben und natürlich will ich, dass die Lohnstückkosten, die sich vervierfacht haben, wieder so einpendeln, damit wir wieder wettbewerbsfähig sind. Und natürlich will ich die Abschaffung der Russland-Sanktionen, weil ich der Meinung bin, dass sie unsere Energiemärkte wieder spoilern. Aber das müssen Gott sei Dank nicht wir machen. Das Lustigste ist ja der Herr Stocker. Also, Du, Herr Kickl, ja nichts mit Russland Friede machen, der Herr Stocker. Checkt aber nicht, was der Herr Putin und der Herr Trump in 5 Tagen machen werden und die ÖVP wieder mal von der Geschichte überrollt wird. So, wie der Herr Prinkopil vom Zug.
So also, Eva, du hast den Todesstoß an ihn, schlag den Groß, 2:0 für dich.
Wichtig ist eine Absenkung oder die Beibehaltung der Absenkung der Körperschaftssteuer ist essentiell für die Wirtschaft. Wichtig wird auch sein.
0,5% unter EU-Schnitt heißt
ja,
das.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ich glaube, die FPÖ oder die ÖVP eine deutlich niedrigere Köste in der Höhe von 10% für eher kleine Unternehmen. Das war, glaube ich, sogar eine FPÖ-Idee.
Ja.
Prinzipiell auch.
Sinnvoll, na, die besten Ideen hat ja die FPÖ.
Ja. Gut, was noch?
Auch, wenn sie es manchmal auch abgeschrieben haben von der
ÖVP.
Ja. Senkung der Lohnnebenkosten und dabei wird man irgendwann über das Thema Pensionsreform sprechen müssen. Irgendwann wird es dazu kommen müssen, dass eben früher 7 Jahre Pension, heute 21 Jahre, dass das in einem Umlagensystem
nicht funktionieren kann. Da glaube ich nicht, dass die FPÖ begeistert ist.
Nein, aber weißt du, was du machen musst?
Es geht nicht um eine kürzere, kleine
Pension, sondern um ein längeres Arbeiten. Warum nehmen wir nicht? Wir haben ja diese Hackler-Regelung beispielsweise. Die Hackler-Regelung ist ja nichts anderes als die 45 Beitragsjahre festgeschrieben. So, die 45 Beitragsjahre sind ja für mich außer Streit gestellt. Aber warum schafft man nicht ein dynamisches Pensionssystem, wo Menschen, die beispielsweise bis 67 oder 68 arbeiten wollen, meine Mutter hat bis 78 gearbeitet, ich möchte es noch bei der Gelegenheit sagen, mehr Pension dann bekommen, um 10% beispielsweise, 7%, 5%, 6%, 7%. Und Menschen, die nur kürzer arbeiten wollen, halt mit 90% der 100% Pensionsleistung. Und wenn du länger im System bleibst, die mehr arbeiten kannst, ausnehmen musst du Nachtschwerschichtarbeiter, das hast du im Nachtschwerschichtarbeitergesetz ausgenommen, müssen auch jene werden, die mit 13, 14 schon zum Arbeiten anfangen, weil die sind mit 65 ausgebaut.
Wunderbar.
So, der Herr Doktor mit 27.000 Studium fertig wird, der kann durchaus bis 72 arbeiten, mit Verlaub gesagt. Heute braucht man, weißt du, wie viele gute Ärzte ich kenne? Tolle Ärzte, die heute 70, 71 sind, die nicht mehr im System, sondern heute halt wieder in ihre Privatpraxis gehen, statt dass sie im Spital stehen.
Völlig richtig. Es gibt viele Leute, die gerne länger arbeiten würden und das auch können. Man darf auch die Erfahrung von den Menschen nicht unterschätzen. Es bringt ja auch der Wirtschaft was. Und dass man da nicht irgendwann einmal ein System findet, wo man das begünstigt, wo man da einen Anreiz setzt, ist eigentlich fast lächerlich und immer zurückgeht auf dieses lächerliche
Schwerarbeiter. Du bist jetzt über 70, oder?
50. Ist auch nicht gemeint.
Naja, 50. 70, 71. 50. Und sitzt noch immer da und arbeitest.
Biologisch.
Du machst das gerne.
Und machst das gern. Freist, moderierst 14 Stunden.
Wunderbar.
Dann sollst aber auch 120 Pensionsleistungen kriegen.
Gerhard Groß hat sich in der Runde wirklich bemüht, muss man sagen.
Ja, und ich glaube, wir geben jetzt auch mal einen Punkt.
Deshalb ist das 1:1. Die Runde ist unentschieden. 2:1 noch für die Eva Schütz. Du hast noch immer Chancen, das zu gewinnen, Gerhard. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann diskutieren wir über den kommenden Sonntag. Hofer tritt gegen Toscuzilla an. Schauen wir mal, wer gewinnen wird, und lassen wir es uns von Eva Schütz und Gerhard Groß erklären. Wir sind gleich wieder da.
Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück zur dritten und letzten Runde in Schlag den Groß. Wir haben die Sendung ja begonnen mit demjenigen, der hofft, neuer burgenländischer Landeshauptmann zu werden, mit Norbert Hofer. Und er hat uns erklärt, wie er das schaffen will und dass er es wirklich durchziehen will, wenn er mit der ÖVP die Mehrheit hat. Spannend, kann ich nur sagen. Eva, Sonntag sind die Wahlen im Burgenland. Wer wird gewinnen? Was ist dein Tipp, wie sich das ungefähr prozentuell ergeben wird?
Ich glaube, Hans-Peter Toscuzil wird schon noch gewinnen, allerdings natürlich die absolute Mehrheit verlieren und die FPÖ wird von einem sehr niedrigen Niveau nach der letzten Ibiza, nach
dem letzten, sie hatte Ibiza, nur 10%.
Genau, wird in etwa auf, ich würde sagen mal auf 30% gehen, die ÖVP
verdreifachen,
wird verdreifachen, die ÖVP wird verlieren.
Selbstverständlich, damit die FPÖ auf 30% kommt, müsste es die ÖVP halbieren, von 30 auf 15%.
Ich glaube, die werden auch dem Toscuzil entsprechendes wegnehmen, weil natürlich dieses Landeskaisertum, das dort vorherrscht,
nicht bei jedem. Du glaubst wirklich, dass der Toscuzil stark verlieren wird, 10%
oder so? Ich glaube, der Toscuzil wird, ich würde sagen, 7-8% durchaus verlieren. Dieses System Toscuzil, das sich da im Burgenland aufgebaut hat, das ist ja vielleicht ganz lustig, weil es nur so groß ist wie Donaustadt, aber für jede andere Art ist das einfach unfinanzierbar. Also von der Heiratsagentur bis zur Sekte, Kellerei, dieser Verstaatlichungswahn, der dort eingesetzt hat, dieses Fürstentum, das ist absurd und ehrlich gesagt auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist vielleicht ganz spannend fürs Burgenland, wenn man das auf Österreich umlegen würde, dann zittere ich vor Angst, dass überhaupt jemand auf solche Ideen kommt und dass er in der Migrationspolitik natürlich den deutlich beliebteren Kurs fährt. Das spricht für sein politisches Gespür, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Wirtschaftspolitik, die der dort betreibt, wirklich nur der Größe des Burgenlandes geschuldet ist, dass das funktioniert, weil ansonsten Ansonsten müsste man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Sehr gut formuliert. Du bist ja ein bekennender Doskozil-Fan normalerweise. Na, in der Sendung bist du immer pro Doskozil aufgetreten. Selbstverständlich, du wolltest ihn als SPÖ-Chef haben.
Nein. Naja, statt dem Partner. Nein.
Achtung, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dürfte dir ja nicht fremd sein, oder? Na eben so. Also, der Feind des Herrn Bablers ist mein Freund. Na logisch. So, und der Hans-Peter Doskozil ist doch bitte der Garant dafür, dass Andreas Babler früher oder später auch die Konsequenz, so wie Karl Nehammer aus seiner Wahlpleite und 100 Tagen verlorener Ampelverhandlung
finden wird. Du bist aber der Einzige, der das glaubt.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe am 1. Jänner, am 31. Dezember eine Silvesterrakete abgeschossen, Millionen Aufrufe im Internet, habe den Babler, den Nehammer und die Meindl-Reisinger dort aufgehängt und habe es anzündet und habe gesagt, Herr, erlöse uns, Herr, erlöse uns. Und habe gebetet und 3 Tage später war die Partie weg.
Was hast du gegen die Meindl-Reisinger?
Habe ich gesagt, hab ich nichts.
Aber du hast in die Luft
zum Mond geschossen. Ja, zum Mond. Ich bin Mann. Ich sage, das Weltall ist groß genug, dass man nicht jedem begegnen muss. So, aber jetzt habe ich durch. Also der Herr Doskozil hat insofern seinen Verdienst, weil er mit dem Herrn Babler nichts zu tun haben will. Aber jetzt habe ich durch. Schau, da gebe ich der Eber vollkommen recht. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei massiv zugewinnen wird. Ich sehe den Norbert Hofer auch zwischen 25% und 30%. Das wäre die Verdreifachung des Wahlergebnisses. Mhm. Das wäre im Übrigen auch ein sensationeller Erfolg. Da braucht man gar nicht diskutieren. Die starten, weiß ich nicht, bei 10 oder was.
Ja, genau.
Es ist auch schon, wenn sie über 20 sind, ist das schon ein sensationeller Erfolg. Ist es auch schon eine Verdoppelung. Also ich tue da jetzt nicht in die Hähe schrauben, damit alle Limbo tanzen können. Sondern ich finde, das wird er großartig machen. Warum? Er ist ein integrer, ein ruhiger, ein seriöser Herausforderer. Und auf der anderen Seite hast du Hans-Peter Doskozil. Und da hast du aber auch eine Gefahr, das möchte ich bei der Gelegenheit schon sagen. Der ist natürlich auch sehr beliebt im burgenländischen Volk, weil er sehr unkompliziert.
Das ist
eine Gefahr für jene, die hoffen, dass er die Absolute verliert, ist eine Gefahr. Ich hoffe es, weil ich würde mir wünschen, wenn Burgenland eine rot-blaue Koalition bekommt.
Blaue Koalition?
Naja, der Doskozil wird ja wahrscheinlich Erster werden. Oder wir täuschen uns alle, dann würde ich mich noch mehr freuen. Aber ich gehe einmal davon aus, der wird glatt Erster. So, wenn er die Absolute verliert, wird das mit dem Herrn Hofer machen müssen. Dann wird es rot-blau geben. Nachdem der Hans-Peter Doskozil
mit der ÖVP machen, dann gibt es blau-schwarz.
Ja, schau, und da bin ich der Meinung, das glaube ich nicht, dass das der Norbert Hofer machen wird, weil ich schätze, dass der Norbert Hofer den gleichen Respekt hat vor dem Wählervotum wie der Herbert Kickl. Und dass der Norbert Hofer den gleichen Respekt hat vor dem Wählervotum wie der Mario Konosek. Und dass der Norbert Hofer im Rückspiegel aus jener Situation aus dem Jahr 2000, wo der Zweite und der Dritte gegen den Ersten verhandelt hat und das ist schiefgegangen, hoffentlich gelernt hat. So. Also die Blödheit, ich mache es dann mit der ÖVP. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, stärkt in Wahrheit am Ende nur den Herrn Doskozil. Weil die Roten in Generalmobil machen gehen. Also wem das auch immer dort eingefallen ist, in dem Wahlkampfteam, okay, maybe, feel free, sage ich. Jeder macht seinen eigenen Wahlkampf. Ich bin ja Gott sei Dank kein Wahlkampfberater. Aber wie gesagt, das ist nicht gescheit. Schau, für uns ergibt sich in Österreich ein Zeitfenster, weil die parteipolitische Gemengelage dynamischer endlich wieder wird, nach 37 Jahren. Franz Franitzky hat vor 2 Monaten seine Franitzky-Doktrin in Wahrheit beerdigt. Und Hut ab, Respekt vor dem Herrn Altbundeskanzler, die Größe musst du haben. Ich habe die Franitzky-Doktrin immer für falsch empfunden, aber dass nach 37 Jahren einer im Standard-Interview sagt, das war falsch, Hut ab.
Deshalb sagst du wirklich,
Hannes Androsch, Gott hab ihn selig, hat wenige Tage vor seinem Tod diese Franitzky-Doktrin in Wahrheit mitbeerdigt. Hut ab, auch, ich habe den Hannes Androsch auch immer geschätzt. So, also da wäre die Chance im Burgenland, nach der Koalition Haider-Ambrosi, das zweite Mal in einem Bundesland, wieder die Chance, eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ zustande zu bringen und damit endlich diese erstarrten Blöcke, die uns in allen Bundesländern begegnen, aufzubrechen.
Aber
warum war das unglaublich?
Ja, es wäre viel spannender, wenn es dort einmal einen Machtwechsel gäbe. Und der Landesfürst, wie du gesagt hast, oder der Landeskaiser,
ja, aber
hast du sogar
was willst du mit einer ÖVP, die da gerade verreckt bei 10%?
15.
Was willst du machen? Ich wette was mit dir, nicht einmal das werden.
Es würde ein bisschen einen neuen Weg freimachen, weil die Unzufriedenheit Unzufriedenheit.
Sie ist für einen Machtwechsel.
Ja, ich glaube, die Unzufriedenheit der vieler Bürgermeister im Burgenland, die ja schon recht leiden unter diesen machiavellistischen Maßnahmen des Herrn Doskozil, weil da werden schon sehr
viele die Freiheitliche Partei ist nicht die Herz-Lungen-Maschine einer sich selbst aufgebenden und sterbenden ÖVP. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch.
Ich glaube, das hat gar nichts
damit zu tun. Die ÖVP wird derzeit überall massiv verlieren. Ich spreche mich immer dafür aus, dass die Wahlsieger, die Starken, die Kräftigen, die Erfolgreichen zusammenarbeiten und nicht die in Selbstauflösung befindlichen Erfolglosen.
Ja, aber wenn du so
in Graz, in meiner eigenen Heimatgemeinde, werden die Schwarzen, wenn sie Pech haben, so eine rasiert kriegen, der Purzelbaum, Stadtrat und der Zyklop, die werden dadurch ein lustiges Bärchen, Hanni und Fanny vertreten. Die kriegen bei der steirischen Gemeinderatswahl, werden sie eine aufs Dach kriegen. In Niederösterreich.
Dass man sagt, es ist Zeit für einen Machtwechsel.
Im Burgenland.
Der rote Landeskaiser.
Nein, Achtung, den Machtwechsel,
ein neuer,
das so wie ist auch in Ordnung.
Sagt, in der Steiermark,
wenn der Norbert Hofer aus eigener Kraft am Sonntag von den Wählerinnen und Wählern auf Platz 1 gewählt wird,
das
würde ich mir wünschen, dann hat er die Legitimation. Alle anderen Spielchen sind dieselben Spielchen, die Nehammer, Babler und Meindl-Reisinger probiert haben. Ich sag's nur. Da hat die FPÖ zu Recht aufgeschrien und gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist undemokratisch. Jetzt glaubt doch nicht, dass die FPÖ 3 Monate lang den Herrn Nehammer, den Herrn Babler und die Meindl-Reisinger durch Sonne, Mond und Sterne schießt, inklusive meiner Raketen, und dann im Burgenland in einer Woche das Gleiche machen will. Was, die FPÖ ist nicht die ÖVP. Es wird auch die FPÖ mit der ÖVP regieren und nicht unter der ÖVP.
Also wir fassen zusammen, die Eva Schütz ist der Meinung, es wäre höchste Zeit für einen Farben-
und ich glaube, wenn du dann in diesen Koalitionsverhandlungen feststellst, dass du gegen den Herrn Doskozil nicht wahnsinnig viel durchbekommen willst, weil der in seiner Selbstwahrnehmung sich eben für relativ unfehlbar hält, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch als Norbert Hofer sagt, so eine Politik will ich nicht unterstützen, habe ich im Wahlkampf
auch angekündigt. Ja, dann wird die ÖVP
dort sein. Suche ich mir jemanden anderen.
Nein, dann wird die ÖVP mit der SPÖ
in Koalitionsverhandlungen, wie kann ich mich da durchsetzen,
und wenn da jemand ausrichtet, Frage, gar nicht. Wenn einer 10% verliert und der andere gewinnt 20%.
Also was, wenn die SPÖ im Burgenland 46% hat, 45% die SPÖ, und die FPÖ 30% hat, und du in Wahrheit mit 75% mit der Zweidrittelmehrheit, wo du die Landesverfassung auch ändern kannst, endlich regieren kannst, dann wäre das ja bitte gescheiter, als wenn sich eine 30%-Partei FPÖ mit einer sterbenden 10%-Partei zusammentut, um auf 40% zu kommen. Es ist ja mathematisch nicht möglich, weil die ÖVP ist ja nicht existent.
Das ist ja auch keine Option,
weil es wird die ÖVP wohl mindestens 15-17%
machen. Also die ÖVP wird von 30%
und vielleicht
nicht
auch der Hofer über 30%.
Warte, schauen wir mal, was hat die ÖVP das letzte Mal im Burgenland gehabt?
30%.
Naja, das unter Sebastian Kurz.
Ja, unter anderem war das.
Also waren 7% niedriger als Sebastian Kurz. Sebastian Kurz würde jetzt 21 machen, 7% weniger, links
das 13. Das ist jetzt
13%. ÖVP 13%.
Man merkt, in Mathematik war er niedriger.
ÖVP 13%.
Meine Herrschaften, ich möchte, wenn wir schon bei Wahlen sind, bei
Entschuldige, kennst du wirklich einen vernünftigen Menschen, einen freiheitsdenkenden, freiheitsliebenden Menschen, der freiwillig die ÖVP wählt?
Gut.
Glaubst du, die Natascha, Kampusch ist freiwillig im Kölner gesessen oder was?
Nein, also ich glaube, es gibt einen.
Naja, entschuldige.
Wenn Hans-Peter Doskozil diese despotische Haltung nicht aufgibt.
Den Fritzl, seine Kinder sind auch nicht freiwillig im Keller gewesen. Die Leute wollen so ein Plätzchen nicht freiwillig.
Gut, aber jetzt gehen wir zurück zu Hans-Peter Doskozil, wenn der seine machiavellistische Lebenshaltung nicht aufgibt und dem Norbert Hofer vielleicht ausrichten lässt, dass er sich brausen gehen soll.
Ich verwehre mich dagegen zu behaupten, dass. alle bisherigen ÖVP-Wähler das Stockholm-Syndrom hätten.
So,
mehr
gut,
möchte ich nicht sagen.
Das ist einmal dieses. So, jetzt kommen wir noch zur übernächsten Wahl.
Und auch das wäre behandelt
nach
worden.
Dem Burgenland.
Ja, durch dich nämlich,
nach
oder?
Dem Burgenland kommen
ich behandle jeden Montag und Dienstag.
Das wird schwierig.
Dr. Groß, so. Den Arzt, den die Frauen lieben.
Und dann kommt die deutsche Bundestagswahl. Ja. Wen, liebe Eva, bist du denn da? Bist du da eine Anhängerin der CDU, sprich des Merz, oder vielleicht gar der AfD mit der Frau Weidel oder des hoffnungslos gescheiterten Lindner mit der FDP oder vielleicht sogar von Habeck oder, Gott bewahre, vielleicht sogar von Scholz? Wie siehst du die deutsche Bundestagswahl, Eva?
Also ich glaube, Scholz, Habeck kann man und auch Lindner muss man leider wirklich abhaken. Das ist ein Versagen auf voller und ganzer Linie gewesen. Die haben jetzt wirklich gut und nachhaltig bewiesen, dass sie es nicht können. Ich weiß auch nicht, wie man als SPD noch einmal jemanden wie den Herrn Scholz als Spitzenkandidat in eine Wahl schicken kann. Ist mir völlig unnachvollziehbar. Beim Habeck kann man noch irgendwie sagen, er hat schöne Haare und das nützt ihm vielleicht bei einem geringen Anteil der Bevölkerung irgendwas. Ja, wird auch nicht reichen. Und die FDP hat sich leider natürlich so in dieser Regierung verbogen, dass sie für die meisten
also
auch wohlmeinenden Menschen
unwählbar ist. Für die CDU-CSU.
Wenn sie endlich aufhören, wenn sie endlich diese Brandmauer zur AfD ein bisschen abbauen würden
das und heißt, sich auch da aus dieser. Für eine CDU-AfD-Regierung unter CDU-Führung,
habe ich gesehen. Wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Bei der AfD muss man natürlich schon sehen, dass die jetzt mit der FPÖ nicht vergleichbar ist, dass dieser sehr rechte Block und Björn Höcke natürlich
aber
schon eine andere
liberalen,
Qualität. Aber
von einer kurz ÖVP-Anhängerin wie dir
also ich
eine Stimme in Richtung CDU-AfD-Koalition
ich würde die AfD selber niemals wählen, aber wenn die Alternative zur CDU AfD-CDU-Grün ist, dann glaube ich, sollte man sich schon überlegen, wie weit man auch die AfD beeinflussen kann, um sie mehr oder weniger
normal zu werden.
Und
dieser junge Mann ist ja ein
AfD-Wahlkampfhelfer.
Die Union vertöttert Alice Weidel und unterstützt.
Die Union ist eine politische Note. Okay?
Was? Ja, eine politische Note.
Eine Politprostituierte. Wenn's das umschreiben Sie, die Union des Herrn Merz und des Herrn Söder ist eine Partei der Politprostitution.
Wieso bitte?
Schau, wenn du konservative Werte vertrittst und dann in Thüringen eine Koalition mit der SED-Nachfolgepartei eingehst, die Linke, und mit dem SED-Mitglied Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, mit Linken und Linksextremen, aber konservativ bleiben willst, bist du entweder deppert, kastriert oder eine Missgeburt, eine nicht überlebensfähige Missgeburt.
Dann anders so.
Oder diese CDU, CSU, diese Union, die nun wieder von Obergrenze und die Migration muss begrenzt werden und alles drum und dran. Und exakt vor 10 Jahren hat die Unionsvorsitzende Angela Merkel das größte Verbrechen an der deutschen gesellschaftlichen Einheit begangen, indem sie die Wir-schaffen-das-Politik eingeführt hat und selbst in Bayern nur 3%. Das ist ja fast eine CSU-Alleinregierung mit den komischen Gestalten da von den Freien Wählern, mit der Hubert Aiwanger, der lieber...
Na, so schlecht sind wir
nicht. Nein, der macht sich, der tut lieber NS-Gedichte lesen oder schreiben oder in sein Schulbuch einschreiben, aber der ist für mich nicht satisfaktionsfähig politisch. Dort werden nur 3% der Negativen abgeschoben. Oder die Union, die jetzt sagt, sie wollen die Atomkraftwerke wieder haben, aber es ist jene Union,
Elon Musk, ja.
Aber es ist jene Union, wo er die alle Atomkraftwerke abgewrackt hat.
Aber das,
ja,
das
nur
ein
noch
Fehler
einmal,
war, das
nennt
ja
sich langläufig Prostitution, was die machen. Okay. Die fallen unter das, die Union fällt unter das deutsche Prostitutionsgesetz. So, und wenn du jetzt
zur AfD sagst,
da bin ich jetzt. Und wenn du wenigstens einen berechenbaren Standpunkt haben willst und Leute haben willst, die stringent auch das meinen, was sie sagen, nämlich Illegale abzuschieben, Sozialkosten, Pull-Faktor endlich abzudrehen, den Einzelfall zu unterbinden, den Terrorismus, Stichwort Magdeburg, ist ja erst ein Monat her, die fünfte Frau musste jetzt sterben vor wenigen Tagen. Wenn du das alles haben willst, dann kannst du am Ende nur die AfD unterstützen.
Hitler ist
weil das Polizsystem... Ja, ich bin jetzt kein... Also,
ja, das
so,
war nicht
ich muss jetzt, ich muss jetzt Aussage, auf das muss ich jetzt nicht eingehen.
Hitler ist
das,
dann
ja. Das war, du, jeder wie er will, meine...
Aber
jeder
noch seiner teilweise, ob die ganz dicht im Moment
was hat die, naja, die mit Hitler? Das ist doch ein Thema, das ich gar nicht aufbringe in so einer Diskussion. Warum diese permanente Auseinandersetzung mit Hitler? Völlig unnötig,
noch einmal. Natürlich gibt es eine Diskussion. Ich habe zum Beispiel in der Jüdischen Allgemeinen einmal unlängst einen Artikel gelesen in der Berliner Ausgabe vor 2-3 Monaten. War Hitler ein Sozialist? Stand in der Jüdischen Allgemeinen. So,
Natürlich, nicht in ihren natürlich. Sie hat einmal eine Chefredakteurin gehabt, die sowas
die
gepostet
hat. Ja.
Hat
die und
diese Frage, Verstaatlichung, Enteignung etc., dieses Programm der NSDAP ist ein zutiefst nationalsozialistisches. So, aber es sagt das Wort auch sozialistisch dort. Wahre Konservative, wahre Bürgerliche, wahre Christen hätten ja bei der NSDAP niemals mitmachen dürfen bei der Verbrecherbande. Sagen wir uns einmal ehrlich, ein bürgerlicher Konservativer ist ja kein Verbrecher.
Bist du für eine CDU-AfD-Regierung ohne Brandmauer?
Ich bin jetzt einmal dafür, dass die AfD 25% oder mehr gewinnt. Ich traue es Alice Weidel und der AfD zu, wenn sie die nächsten 6 Wochen geschlossen agieren. Im Übrigen, der Parteitag in Riesa war der erste Parteitag, seitdem ich die AfD beobachte, einstimmiges Ergebnis. Gott. Das hat es noch nie gegeben bei der AfD.
Soll es super. Eine CDU-AfD-Koalition nach dieser Wahl geben?
Naja, es sollte die Umsetzung des Wählerwillens geben. Wenn die Deutschen aus dem österreichischen Debakel eines lernen wollen, regiere niemals gegen den Wähler, akzeptiere das Wahlergebnis. Wenn die CDU-CSU auf Platz 1 ist und die AfD auf Platz 2, sage ich, feel free, go on. Dann muss es eine bürgerliche, konservative, rechtskonservative Regierung geben.
Und wenn die Grünen auf Platz 2 sind, was ist dann?
Dann ist das auch die Umsetzung des Wählerwillens. Aber wenn du glaubst, dass die verreckte Komposttruppen mit 10% einer stotternden Kinderbuchautorin, der niemand mehr die Hand weil sie vorher einen Joint geraucht haben, jetzt sind 16% die Haschischtruppe, da brauchst du keine Sorge haben.
Die sind minimiert auf 12-13%. Ich glaube, dass die Grünen sind stärker, als man glaubt.
Noch 3 Joints.
Fundamentalistische Grüne haben, die auch nach diesem Debakel, die noch einmal wählen. Und was die AfD betrifft, wäre es schon an Alice Weidel auch ein bisschen durchzuschauen, was für Aussagen dort getätigt werden und diese Besessenheit permanent wieder auf Hitler zurückzukommen, ob das jetzt ein Sozialist oder Kommunist. Diese Plattform, hallo, die mir Elon Musk auf Twitter bietet, die nütze ich doch nicht für eine Diskussion, ob Hitler ein Kommunist oder
Eva,
ein Sozialist
Eva,
war. Das ist ja sinnlos.
Seit Jahren geht ein deutsches mediales und politisches Establishment hausieren, missbraucht den eigenen Verfassungsschutz aller Bundesländer und den Bundesverfassungsschutz mit einem Unionsfunktionär im Übrigen, das wird parteipolitisch vergeben, um aus der AfD die NSDAP 2.0 zu machen. Alice Weidel darf ungestraft in Deutschland als Nazischlampe bezeichnet werden, währenddessen ich vor Gericht stehe, weil ich zum Herrn Söder Södolf gesagt habe. Erkenne den Unterschied. Die Meinungsfreiheit wird dort ausgehöhlt. Die deutschen Politiker reisen durch die ganze Welt und sagen, die AfD ist eine Nazi-Partei. Ja, dass ausgerechnet dann die Alice Weidel einmal klarstellt, dass die AfD mit dem Herrn Schickelgruber und der NSDAP nichts zu tun hat, das finde ich sogar legitim, weil ja halb Amerika glaubt, das sind die Abkömmlinge der Hitlerjugend gewesen, die etwas in die Jahre gekommen sind. Das finde ich durchaus in Ordnung.
Also.
Aber die Giftmischerei und die Verleumdung und die Brandmauer findet durch die genannten Parteien, Herrn Merz, Herrn Söder, wie die alle heißen.
So, das war's für heute.
Ja, das war, aber wir werden das fortsetzen.
Nach meiner Bewertung 3-1 für Eva Schütz, aber das Schöne an dieser Sendung ist, Sie können
kann
zu Hause,
Gott sei Dank nicht rechnen mit
Sie
kleinen
können
Fingern,
zu Hause
das Problem.
Selbst bewerten.
7, 10, 15.
10. Ich kenne einige von Ihnen, die sind sich sicher, dass das 3-0 für Gerald Groß ausgegangen ist.
Nein, es ist ein
und
Gleichstand.
Einige, die sind sicher, dass es 3-0
dieses Duell zeichnet sich aus, dass wir immer ex aequo hinausmarschieren.
Gut, also 3-3.
Immer gut versöhnt.
Das war's, meine Damen und Herren. War spannend. Es war trotzdem doch noch auf einer gewissen freundschaftlichen Ebene.
Immer.
Das heißt, es wird Zeit, dass es ein bisschen brutaler wird. Und dafür sagen jetzt Robert Miesig und Heimo Löpperschitz. Kurze Werbepause und dann Catch as Catch Can mit dem Linksaußen Robert Miesig und dem FPÖ Halbrechtsaußen Heimo Löpperschitz. Wir sind gleich wieder da.